Hallo und guten Morgen am Sonntag an einem Septemberwochenende, das sich einfach mal als Juliwochenende verkleidet hat. Komplett als er selbst begrüße ich Bischof Christian Stäbler. Guten Morgen.
Guten Morgen, lieber Herr Wittke. Sie habe ich aber auch sofort erkannt.
Ja, ich habe ja auch mich nicht verkleidet und selbst meine Sonnenbrille für Sie abgenommen. Wir können loslegen. Ja,
das tun wir dann. Wir feiern Gottesdienst. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Die Gespräche in den Kirchenbänken werden sich heute vielerorts darum drehen. Habt ihr gehört, hast du gehört, die Kirche oder zumindest eine Kirche in Mitte, die Zionskirche am Weinberg in Mitte, will Klimaklebern kostenlos in einer Wohnung der Gemeinde unterbringen. Also wahrscheinlich, vielleicht, möglicherweise, eventuell wollen sie das. Mein letzter Stand, der Gemeindekirchenrat diskutiert noch darüber. Wie ist Ihr Stand und was würden Sie davon halten, Klimakleber in Wohnungen einer Kirche kostenlos unterzubringen?
Mein Stand ist, dass ich in der Tat froh bin über eine evangelische Kirche, in der die große Herausforderung Schöpfungsbewahrung ganz oben steht und in der die Frage, was getan werden muss und wie wachgerüttelt werden kann und was es braucht, damit dann endlich nötige Schritte auf den Weg kommen, in der das sehr vielstimmig und vielfältig diskutiert wird. Und das kann man nun in der Tat sehr verschieden sehen. Man kann die Methoden der letzten Generation ablehnen. Ich habe das ja oft gesagt, die Methoden lehne ich ab, die Dringlichkeit der Herausforderung aber kann und will ich nicht wegschieben. Also das wird jetzt alles ganz konkret und die Gemeinde am Weinberg diskutiert das sehr konkret. Und das ist sehr evangelisch, indem sie die Gemeindemitglieder fragt, ich sag mal, wen denn sonst?
Also Raum für Diskussionen und Austausch anzubieten, auch eben mit Klimakleberinnen und Klimaklebern, also wo kein Austausch sonst mehr stattfindet, finde ich das eine. Aber kostenlos Wohnraum zur Verfügung zu stellen, das grenzt für mich an Komplizentum. Also sind Sie Komplizen der Klimakleber?
Das klingt jetzt ein bisschen boulevardmäßig, aber ist okay. Es sind, würde ich sagen, sehr verschiedene Sorgen hier. Die große Sorge, dass wir nicht mehr rechtzeitig aufwachen, was die Schöpfung angeht. Dort die Sorge, dass der Protest jetzt doch massiv überzogen wird. Ich teile beide Sorgen und ich teile vor allem die Sorge, dass wir nun nur noch solche Debatten führen, statt über das Eigentliche, nämlich über den Klimaschutz oder sagen wir lieber über die Klimagerechtigkeit. Das gehört ja mit dazu, dass nicht wir hier das Klima vernutzen und andere Menschen ganz woanders auf der Welt müssen darunter schon jetzt ganz furchtbar leiden. Also, dass wir das, was an anbrechender Klimakatastrophe da ist, dass wir das über solche Streitigkeiten nicht aus dem Auge verlieren. Und deswegen, die Sorge teile ich, wir brauchen Wege, wir brauchen Methoden, die tatsächlich in ihrem Protest auch dafür werben, dass immer mehr Menschen sagen, ja, die Klimagerechtigkeit, die gibt es im Moment nicht und die müssen wir herstellen und der Klimaschutz muss für uns ganz oben stehen. Und da finde ich zum Beispiel die Demonstration am kommenden Freitag eine ganz wichtige Sache. Ich glaube, das ist die Protestform, die tatsächlich sozusagen auch eine Mehrheit gewinnen kann, das ist ja in den letzten Jahren auch immer stärker gewachsen und das ist das, was wir brauchen.
An der Stelle bin ich auch dabei. Vielstimmigkeit bleibt hier erhalten. Wie ist das eigentlich, Herr Bischof? Ich frage mich das auch bei einem Olaf Scholz oder habe mich das auch schon bei Angela Merkel und ihren Vorgängern gefragt. Fühlt man sich in so einer herausgehobenen Position eigentlich immer verantwortlich für alles? Oder auch Sie als Bischof? Ich hatte letzte Woche einen Anruf von Hörerin Angelika aus Wilmersdorf, die meinte, Mensch, Herr Wittke, Sie haben doch jeden Sonntag den Bischof zu Gast. Sie hätte gehört, dass die Ambulanz für Wohnungslose am Bahnhof Zoo in Schwierigkeiten sei, dass es im neuen Haushalt des Senats massive Kürzungen geben solle und ob Sie als Bischof sich da nicht mal einschalten könnten und sagen könnten, so geht das nicht.
Naja, okay. Ich bin ehrlich gesagt immer sehr froh, wenn sich Menschen melden und an dieser Stelle nochmal auf Dinge hinweisen. Ich habe das ja vielfältig und wie gesagt, ich bin sehr froh, wenn es dann um bestimmte Einzelfälle geht, können wir manchmal tatsächlich auch was tun. Bei so einer grundpolitischen Frage, die jetzt hier von der Hörerin angesprochen ist, würde ich sagen, ja, da sind wir in den Diskussionen und es ist total wichtig, dass für diese sozialen Projekte, die unsere Gesellschaft braucht, dass dafür jetzt auch die Stimme erhoben wird. Insofern ist auch da jeder Hinweis gut. Insgesamt für alles verantwortlich, ich würde sagen, ich bin in einer Aufgabe, in der die Verantwortung da ist, gerade an diesen Stellen auch zuzuhören. Und ich kann nicht alles ändern, das ist völlig klar. Und ich kann auch nicht immer alles so machen, dass es dann geändert wird. Das ist ganz richtig. Aber zuhören und auf die Sorgen und Nöte hören und wirklich ein Ohr dafür haben, ich glaube, das ist erstmal ganz entscheidend.
Und dieses Gefühl, dass manche haben, da müsse jetzt mal ein Machtwort gesprochen werden. Das ist ja häufig auch so ein Begriff, der beim Bundeskanzler, einer Bundeskanzlerin fällt. Ist das beim Bischof auch so?
Also erstmal würde ich das jetzt nicht immer so, das gibt nochmal Unterschiede in diesen Rollen, das ist ja klar. Ein Machtwort, ich verstehe den Wunsch und gleichzeitig glaube ich, dass es oft auch darum geht, im Zuhören eine Verbindung herzustellen, die uns gemeinsam aushalten lässt, dass man nicht alles gleich ändern kann. Und das gehört ja für mich im Glauben mit dazu und jetzt auch im Gottesdienst, dass wir das miteinander vor Gott bringen können. Das, was schwer zu ertragen ist, was wir nicht gleich ändern können. Und gleichzeitig das, was wir hören und das auch vor Gott klagen können, da ist dieser Missstand, gib uns die Kraft, das zu ändern.
Ist heute eigentlich schon Erntedankfest, Erntedanksonntag, am wettermäßigen Wüstensonntag im September oder welchen anderen Sonntag feiern wir heute?
Nein, Erntedank ist Anfang Oktober, obwohl sie liegen...
Ist doch bald, aber ja, okay, ja,
Anfang Oktober eben. Ja, ist noch drei Wochen hin, aber ja, sie liegen schon ganz richtig. Jetzt sind die Erntefeste. Wir hatten gestern Landeserntefest in Kremmen, also Landeserntefest für das Land Brandenburg. Nein, und es geht auch heute... In der Tat, am 14. Sonntag nach Trinitatis, den wir heute feiern, geht es um das Wirken Gottes, also um Heilen und Heilung, von der guten Wirkung, wenn wir Gott begegnen, Jesus begegnen. Absolute Lieblingsgeschichte an diesem Sonntag für mich, Zachäus, der Zöllner, der mittelmäßige Halunke, einer wie er will dann Jesus sehen, klettert auf einen Baum, wird von Jesus gesehen, der besucht ihn und Zachäus ändert sein Leben. Ist eine tolle Geschichte, liebe ich. Sie ahnen jetzt schon,
wenn ja,
ich
das... Ja, weil sie so lang das
ja,
auch
wenn
erzählen.
Ich das hier erzähle, dann werde ich wohl gleich eine andere Geschichte erzählen, in der es ums, wir waren da ja eben schon, in der es ums Erbarmen und ums Danken geht. Auch eine tolle Geschichte.
Wir kommen zum großen, dicken Buch. Herr Bischof, ist die Bibel für Sie eigentlich eher Roman, Gedichtband oder Gesetzestext? Wie ist es?
Keine Alternativen. Ein Buch mit allem und vor allem in allem gute Geschichten Gottes mit uns. Zeugnisse von Begegnungen mit Gott und dem begegnen wir mal in dem, was zu tun ist, in den Geboten und mal in dem, was uns berührt, wie ein Gedicht, ein Psalm zum Beispiel und mal eben in der Geschichte, auf die wir selber dann zurückgucken. Heute hören wir eine Geschichte aus dem 17. Kapitel im Lukas-Evangelium, also Neues Testament, Geschichte mit Jesus. Und es begab sich, als Jesus nach Jerusalem wanderte, dass er durch das Gebiet zwischen Samarien und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen.
Eine Wundergeschichte, nicht nur eine wunderbare Geschichte, eine Wundergeschichte. Ja. 10 Aussätzige und die werden geheilt und einer kehrt zurück zu Jesus und preist dann Gott und das ist der Samariter. Nun, also der barmherzige Samariter, den hatten wir sogar letzte Woche. Ja. Samariter steht für mich Daumen hoch, guter Typ, guter Mann, gute Leute. Warum wird der so herausgehoben, dass jetzt, und so wie Sie es auch vorgelesen haben, es klang so, das war nun ausgerechnet ein Samariter. Würde bei mir hängen bleiben? Ja, klar. Das sind die Guten, deswegen ist er zurückgekommen. Und da ist es kein Wunder, dass der eben Gott dann eben auch preist.
Ja, gut, dass Sie das nochmal ansprechen. Das ist natürlich, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, in der Zeit Jesu anders. Also die Samariter sind eine andere Gruppe sozusagen, aha, die den Glauben anders leben. Da gab es große Spaltungen sozusagen und sehr, wir würden heute sagen, gruppenbezogene Vorurteile gegenüber den anderen und zwischen denen, die den jüdischen Glauben auf eine bestimmte Weise lebten, und den Samaritanern war sozusagen, ja, man kann sagen, Feindschaft an der Stelle. Aha. Und das macht die Pointe aus in der Geschichte vom barmherzigen Samariter, dass das nun einer ist, der da hilft, der doch eigentlich sozusagen zu den Feinden gehört. Und das ist auch hier die Pointe, dass ausgerechnet der Samariter, der kommt zurück von diesen 10 und der fällt Jesus vor die Füße und dankt und preist Gott und lobt. Das ist ja eine Erfahrung, würde ich jetzt mal sagen, die wir auch oft machen, dass ausgerechnet die Menschen, von denen wir das womöglich überhaupt nicht erwartet haben, ganz anders sind, als wir denken. Und das ist auch in dieser Geschichte, wir würden, glaube ich, heute sagen, der Subtext, der wieder miterzählt wird. Jesus löst bestimmte gruppenbezogene Vorurteile auf und vor allem hebt er diese Distanzierung auf an der Stelle, dieses, wir würden sagen, Social Distancing, was da stattfindet. Aha. Das ist ja schon in der Geschichte selbst drin, denn diese 10 Aussätzigen, von denen da die Rede ist, die leiden zum einen unter dem Aussatz. Aha. Aber wenn man da so ein bisschen forscht und guckt, was ist jetzt gemeint mit Aussatz vor 2000 Jahren, dann sind sich eigentlich alle einig, dass an dieser Stelle eine Form von Aussatz gemeint ist, die zunächst einmal gar nicht sozusagen die eigene Gesundheit furchtbar bedroht, so, aber zur sozialen Distanzierung führt. Die mussten sich fernhalten. Deswegen stehen die da ja auch bei Jesus und rufen nur von ferne. Meister, erbarme dich. Ne? Das wird extra so erzählt. Die stehen ganz weit weg. So, was allerdings Krankheit verbunden mit sozialer Distanzierung mit Menschen macht, das wissen wir nun wiederum besonders aus der Corona-Zeit, also aus der Pandemie. Und dieses Aufheben der sozialen Distanzierung, dieses die Menschen wieder mit hineinnehmen, das ist sozusagen das, was da passiert. Und das passiert ja auf eine phänomenale Weise. Er sagt ja nicht, ich heile euch oder euer Glaube heilt euch oder so an der Stelle, sondern er sagt, geht hin und zeigt euch den Priestern. Mhm. Also das waren sozusagen die, ich sag jetzt mal, das Gesundheitsamt, das dann feststellt, okay, also Aussatz ist wieder weg, da ist ja noch gar nichts passiert. Und dann heißt es, und das finde ich einen fantastischen, also großartigen Satz, und während sie losgingen, wurden sie rein. Also in dem Moment, wo sie sozusagen anfangen, auf dieses Vertrauen hin, die soziale Distanzierung aufzuheben, ändert sich etwas in dieser Welt. Und als sie dann offenkundig bei den Priestern ankommen, also sozusagen bei der Stelle, die nun genehmigt, dass die soziale Distanzierung aufgehoben werden kann, dieses Hinausstoßen, da sind sie schon rein. Da ist eben genau das schon passiert. Und dann kommt aber, und das ist ja nun das Besondere an dieser Geschichte, wo man erst denkt, ja, kenne ich, also 10 geheilt und nur einer kommt zurück. Also was soll man sagen, das ist ja sogar Jesu Antwort an der Stelle so ein bisschen, Undank ist der Welt Lohn offenkundig, ja, habe ich nicht 10 dahin geschickt, dass die heil werden und nur einer kommt wieder, was ist das denn? Ich finde eigentlich spannend an der Stelle einmal zu gucken, was heißt denn Danken an diesem Punkt und warum, würde ich jetzt auch für mich sagen, warum vergessen wir so oft das Danken? Warum verdrängen wir im Grunde das, was vorher war, schieben das gleich wieder weg, freuen uns jetzt sozusagen an der neuen Situation? Offensichtlich sind ja auch diese 10, die vorher zusammen waren, weil sie eben zusammen sozusagen ausgeschlossen waren. Dann zerfällt die Gruppe, jedem und jeder geht's wieder gut und jeder und jede geht seiner und ihrer Wege und einer eben nicht. Und der tut etwas, was, glaube ich, fürs Danken entscheidend ist. Der verdrängt nicht, was vorher war. Der nimmt, gibt so einen schönen Satz, der nimmt die Wunde mit ins Wunder hinein. Der lässt das beides zusammen gelten. Der vergisst die Wunde vorher nicht, verdrängt nicht, was an dieser Welt an Schmerz ist und nimmt in den Dank mit hinein, dass das jetzt anders ist, aber dass beides Teil dieser Welt ist. Und das ist genau das, was am Ende passiert. Und aus dieser Grundhaltung lässt sich Gott danken, lässt sich Gott loben. Und das ist auch die Haltung, die dann erst eigentlich heil macht. Ganz am Ende sagt Jesus, dein Glaube hat dir geholfen. Und da meint er offensichtlich diesen Dank mit, dieses die Welt neu sehen.
Oh, danke schön. Also für diese Erklärung des Clous, den ich gar nicht erkannt hatte, ganz anders interpretiert hatte. Also die auf Samariter hatten damals, salopp gesagt, ein Imageproblem und heute ein ganz anderes. Und das andere aber auch, ich habe ja gesagt, das ist eine Wundergeschichte und das verbinde ich eigentlich immer damit, dass Jesus ein Wunder vollbringt, das nur er vollbringen kann, weil er diese Macht, diese Kraft hat. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, das finde ich sehr schön, hat und haben hier die Menschen selbst eigentlich das Wunder an sich selbst vollbracht mit und durch ihren Glauben.
Ja, also so ist der letzte Satz. Dein Glaube hat dir geholfen. Ich würde schon sagen, der Anstoß oder das Wunder selbst geschieht durch die Begegnung mit Jesus. Aber dass das im Leben diese Spur bekommt und dass das im Dank das Leben tatsächlich verwandelt, das machen die Menschen, weil sie Jesus begegnet sind.
Morgen, Herr Bischof, ist Tag der Wohnungslosen. Auf der einen Seite habe ich meine Schwierigkeiten mit solchen herausgehobenen Tagen, weil eigentlich ja jeder Tag und immer Tag der Wohnungslosen oder Obdachlosen sein sollte. Auf der anderen Seite, wenn es dazu führt, dass wir zum Beispiel heute mal wieder über das Thema Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit sprechen, dann hat es ja auch seinen guten Zweck erfüllt. Wir kommen zur Fürbitte.
Gott, für die Menschen, die kein Dach, keinen Schutz haben, bitten wir. Sei Schutz und Schirm für alle auch, die in der Hitze wenig Kühlung finden, die um das Nötigste ringen müssen, trinken, essen. Und lass uns teilen, Gott, lass uns teilen, dass alle haben, was sie brauchen. Gott, für die, die alles haben, aber nichts geben können, bitten wir. Gib du die Kraft zum Loslassen. Das Leben lebt gemeinsam oder es lebt kaum. Wir spüren das und bitten deshalb, bring in Fluss, was kraftlos geworden ist. Gott, wir danken dir. Der Dank verbindet uns mit dem, was wir nicht vergessen, was auch schwer war und schwer ist. Und der Dank verbindet uns mit dir. Du bist Schutz und Schirm. Du machst uns froh.
Amen. Vielleicht kommt es bei mir durch die Morningshow, wenn morgens die Straßen noch etwas leerer sind als sonst, aber da kommt mir häufiger mal so in den Sinn, toll, wie schön, Thorsten, hast du's, dass du gesund bist und dass du jetzt munter zum Sender fahren kannst und die Leute aus dem Radio heraus wecken darfst. Und dann halte ich das Lenkrad immer ganz fest in dem Moment, dass jetzt nicht urplötzlich irgendetwas passiert. Und dann spüre ich tatsächlich große Dankbarkeit. Wir sprachen vorhin von der Dankbarkeit. Und vielleicht kann man das auch empfinden heute Abend, wenn man nett beieinander sitzt, grillt, eine Bowle trinkt und einfach auf die Woche zurückschaut und auf die kommende Woche nach vorne schaut. Wir kommen zum Segen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Und da wir gerade vom netten Zusammensein abends und vom Grillen sprachen, Herr Bischof, möchte ich jetzt gerne von Ihnen wissen, was ist Ihre Lieblingseissorte? Wir hatten in der vergangenen Woche immer wieder morgens Eis verschenkt nämlich. Und da Sie mal erzählt hatten, dass Sie ja ab und zu mal grillen, aber jetzt nicht so der Grillmaster of the Universe sind, wenn ich das zumindest richtig erinnere, dachte ich mir, frage ich mal lieber nach Ihrer Lieblingseissorte, weil die haben Sie mir entweder noch nicht verraten oder ich habe es schon wieder vergessen.
Ja, und der ändert sich ja auch mal womöglich. Also Joghurt. Muss natürlich dann gut gemacht sein. Und wenn es gut gemacht ist, auch Haselnuss, aber dann darf die Nuss nicht muffig sein. Und manchmal auch salted Karamell. Aber Joghurt würde ich sagen ganz vorne. Süß mit einer feinsauren Note. So wie das Leben.
Jetzt läuft mir hier das Wasser im Mund zusammen. Passt zum Frühstück. Kommen Sie gut durch den Sonntag, gut durch diesen hochsommerlichen spätsommerlichen Sonntag mit uns, mit Ihrem Radio Paradiso. Wir wünschen Ihnen eine gute Woche.
Starten Sie froh und dankbar in diese Woche.